Im Grunde ist das die Transgression, also die Grenzüberschreitung zwischen herkömmlichen Regeln, die der überschreitet, und dass da wirklich sowas entsteht wie eine scheinbar freie Kampfzone. Und das ist eigentlich auch ohne Theorie dasselbe Risiko wie mit Theorie. Und natürlich, wenn man dann mehr weiß, dann wird es vielleicht ein bisschen berechenbarer, aber grundsätzlich hat das schon so einen ziemlich harten Knalleffekt.
Es scheint mir so zu sein, dass sich bei G.G. Allen ein Abgrund auftut, der tatsächlich eine Gefahr ist. Ein Teil von G.G. Allen stellt die ganze Zivilisation in Frage. Demgegenüber scheint mir das intellektuelle Sprechen über G.G. Allen eine Art Schutzfunktion zu sein. G.G. Allen etwa in einem Zusammenhang von Avantgarde zu stellen, schafft eine Distanz, die es ermöglicht, von G.G. Allen zu sprechen. Ich frage mich aber, ob das, also dieser Kunstkontext, etwas ist, das man von außen an G.G. Allen heranträgt und das übrigens auch schon zu Lebzeiten von G.G. Allen selbst. 1992 wurde er zur Talkshow von Geraldo eingeladen, wo die Frage diskutiert werden sollte, what is art and what is smart? Aber G.G. Allen hat sich in dieser Talkshow überhaupt nicht zu dieser Frage geäußert. Mir scheint es, als ob ihn diese Frage überhaupt nicht interessiert hat. Er hat seine Statements vorgetragen, etwa, dass er gegenüber der ganzen Menschheit, inklusive des Publikums, einen abgrundtiefen Hass verspürt. Aber die hatten nichts mit Kunst zu tun. Meine These wäre also, die ganze Sache mit der Kunst wird von außen an G.G. Allen herangetragen. Inwiefern würdest du sagen, dass es sich doch rechtfertigt, über G.G. Allen in einem Kontext von Avantgarde zu sprechen?
Ich glaube, dass es bei vielen Leuten, die haben zwar transgressive Aktionen gemacht, aber sie waren sich der Geschichte, in der sie sich befinden, oft gar nicht bewusst. Aber das heißt dann trotzdem nicht, dass man sie da nicht einreihen kann, nur weil sie das nicht schon vorher theoretisch ausgefertigt haben. Und bei G.G. Allen war, finde ich, diese langsame Entwicklung. Am Anfang war er einfach ein Punkmusiker und das ist immer extremer geworden, bis er zum Schluss dann tatsächlich angefangen hat, Manifeste zu schreiben, was ganz klar in der Avantgarde-Tradition ist. Und er hat da auch Forderungen an die Gesellschaft gestellt. Also vielleicht, er wollte schon was bewegen, aber vielleicht war er sich im Grunde gar nicht so sicher, wie und was. Aber ich finde, dass er sich doch eben durch verschiedene Faktoren wie Manifeste schreiben und eine neue Gesellschaft hereinbrechen will, sich in diese Reihe einreiht. Und er hat sich ja dann auch als Rock'n'Roll-Terrorist bezeichnet. Und da gibt es ja auch eine Nähe zwischen Avantgarde und Terrorismus. Und was ich auch spannend finde, ist, dass seine Anwälte vor Gericht immer versucht haben, ihn als Künstler in diese Geschichte einzureihen, während er sich trotzdem noch als Staatsfeind Nummer 1 verewigen wollte. Also da gab es immer so den Zwiespalt. Und auch wenn es er vielleicht so nicht gesehen hat, ich glaube auch bei Kunst ist es nicht so, dass es nur eine Interpretation vom Künstler gibt und die sagt dann, wie es wirklich gemeint ist und wie man es lesen soll, sondern dass da jeder ruhig seine eigene Leseart haben kann.
Wenn es um den Zusammenhang von G.G. Allen und Avantgarde geht, dann muss es meines Erachtens um die Frage gehen, welchen Inhalt diese Avantgarde hat. Eine Definition von Avantgarde lautet, sie ist der Versuch der Überführung von Kunst in Lebenspraxis. Aber die historischen Avantgarden wollten damit durchaus unterschiedliche Sachen erreichen. Dada ist der negativste Versuch, aber er richtet sich auf bestimmte Weise gegen etwas, gegen den Ersten Weltkrieg und die Heuchelei bürgerlicher Kultur. Die italienischen Futuristen wollten den Ersten Weltkrieg als ein großes Kunstwerk verstanden wissen und haben sich später Mussolini angedient. Der Surrealismus wollte die Inhalte der Träume im Alltagsleben geltend machen und hat versucht, die Kunst in eine kommunistische Revolution zu überführen. An diesen Beispielen wird deutlich, der Versuch, die Kunst praktisch werden zu lassen, kann ganz unterschiedliche Zielstellungen haben. Bei G.G. Allen soll es so eine Zielstellung auch geben. Der Serienmörder John Wayne Gacy hat in der Todeszelle über G.G. Allen gesagt, "Make no mistake about it. Behind what he does is a brain." Aber was steckt dahinter? Was sind Inhalte und Zielstellungen der Allenschen Grenzüberschreitung?
Ja, da müsste man John Wayne Gacy fragen, der ja auch nicht der vertrauenswürdigste Zeuge ist, sage ich mal. Aber bei G.G. Allen, ich finde, wenn man es runterbricht auf die Ziele, sind es genau im Grunde dieselben Dinge, wie die historischen Avantgarden machen wollten, nur dann in einer anderen Gesellschaftsform und in einem anderen Kontext, im Rock'n'Roll-Kontext. Aber es ging eben auch beim Dadaismus und beim Futurismus und beim Surrealismus. Ein wichtiger Punkt von all denen war die Zerstörung der Institution Kunst, dass sich Kunst von selbst aufhebt, indem man das ins Leben übersetzt, was eigentlich sehr theoretisch klingt, aber es geht darum, Kunst wieder gesellschaftsrelevant zu machen. Es gibt ja diese interessante Wechselwirkung, dass Kunst, je provokativer und oppositioneller sie wirkt, eigentlich paradoxerweise gesellschaftsunterstützend ist. Dann kann die Regierung oder das Establishment oder wie immer man das nennen möchte, sagen, naja, man kann eh alles machen. Es gibt ja dieses freie Feld der Kunst, wo alles möglich ist. Und das ist eben nur so lange möglich, solange es keine Wirkung auf die reale Gesellschaft hat. Und das wollten sowohl die Avantgarden brechen und dann eben auch die Avantgarden von unten, wo ich dann Gigi Allin eingereiht habe. Eben, wie er immer gesagt hat, to make rock'n'roll dangerous again. So ganz lax heruntergebrochen, dem wieder ein Potenzial zur Gesellschaftsveränderung geben und dann wieder eine Kraft zu geben, wo sie wirklich die Gesellschaft verändern kann.
Nun darf man sich ja nicht nur die Frage stellen, was sich ein Künstler bei den Sachen, die er macht, gedacht hat, sondern es kommt ja darauf an, einen Inhalt oder einen Ausdruck am Material selbst nachzuvollziehen. Bei Gigi Allin gibt es einerseits die Musik, die sich von schnellen und leichtfüßigen Punkrock bis hin zu eher trägem Hardrock strecken. Andererseits gibt es das, was Gigi Allin bei seinen Bühnenshows abgeliefert hat. Und das scheint mir ein recht übersichtliches Arsenal von Ausdrucksmitteln zu sein. Die Ausscheidung auf der Bühne, ein spasmatisches bis animalisches Zucken, die Selbstentblößung und die Selbstverletzung. Mich würden insbesondere die letzten beiden Aspekte interessieren. Was kommt da zum Ausdruck? Warum die Scheiße? Warum das Blut?
Na, da gibt's auch verschiedene Theorien, aber Scheiße und Blut sind einfach so elementare Bestandteile, hat man immer mit, kostet kein Geld. Und es hat so was sehr Puristisches und gleichzeitig, das kann wieder zu weit gegriffen sein, aber er hat sich ja dann am Schluss wirklich als Messias inszeniert und er ist ja Jesus Christ Allin getauft worden und hat dann in so einer Negativspirale das irgendwie zu erfüllen versucht. Er hat dann auch, wie er im Gefängnis gesessen ist, 91, 92, Bilder von sich selbst gemalt, wo er sich als Jesus am Kreuz stilisiert hat, also ganz klar. Und ich glaube wirklich mit Scheiße und Blut konnte er ganz unkompliziert und mit wenig Aufwand so den größten Schock irgendwie erwirken, weil Scheiße und Blut, das hat man nicht gern irgendwo kleben und es stinkt, es ist einfach ekelhaft und es ist auch in gewisser Weise gefährlich. Er hat dann auch eine Blutvergiftung bekommen, weil seine eigene Scheiße in offene Wunden gekommen ist. Also es ist so ganz elementar, die elementarsten Mittel, mit denen man eigentlich arbeiten kann. Und ich finde, er ist eben immer so auf einer ganz niedrigen Ebene geblieben, auch wenn die Ziele hoch waren. Aber er hat sich immer mit den einfachsten Mitteln da herumgehandelt. Und Scheiße und Blut, da gibt es ja auch wieder in der Kunstgeschichte eine lange Tradition, Skatologie und die ganzen Wiener Aktionisten mit Tiergedärmen und Blut und allem. Und er hat das dann mit der Selbstverletzung, die auch bei den Wiener Aktionisten eine Rolle gespielt hat, kurz geschlossen. Und das Ganze dann, was aus dem Museumskontext auf die kleine Punkbühne gezerrt und dort ohne diesen Kunstfilter durchexerziert.
Eine Tendenz, die mir bei Gigi Allin auf jeden Fall zum Ausdruck zu kommen scheint, ist die Ablehnung von gesellschaftlichen Tabus und demgegenüber der Wille zur Regelverletzung und Entgrenzung. Nun hat auch jede Entgrenzung eine Stoßrichtung. Es gibt nicht die absolute Entgrenzung, die totale Entgrenzung. Man kann nicht alle Grenzen gleichzeitig angreifen. Auch bei Gigi Allin hat die Entgrenzung eine Stoßrichtung. Neben der teils symbolischen Verletzung von Tabus wie Mord und Inzest geht es auch um sexuelle Gewalt. Und ich würde sagen, dass diese Form der Entgrenzung besonders auch Frauen trifft. Es gibt die entsprechenden Videos von Auftritten, bei denen sich Gigi Allin eine Frau aus dem Publikum zieht, sie auf den Boden schmeißt und dann übel bedrängt. Es gibt auch die entsprechenden Textstellen, die ich nicht zitieren muss, etwa bei When I Die. Erstmal, würdest du das bestätigen, dass es bei Gigi Allin einen krassen Sexismus gibt? Und wenn ja, dann geht es mir persönlich jetzt nicht darum, da noch einmal ein politisch korrektes Urteil von dir zu kriegen, dass du das verurteilst, sondern ich würde es verstehen, warum, wenn jemand gegen gesellschaftliche Tabus angeht, zielsicher beim Sexismus landet. Und das in einem Bereich, der traditionell von Männern beherrscht wird.
Ich glaube, dass Martin Büsser dieses Thema mal bei Gigi Allin behandelt hat, aber nicht in Bezug auf Sexismus, sondern eher Rassismus, wo er auch dementsprechende Texte hat. Aber grundsätzlich finde ich bei Gigi Allin so eine allgegenwärtige Negativität jeglichen Geschlechtern, Altersgruppen, Gesellschaftsschichten Herkunft, alles, das zählt keine Rolle. Es geht da wirklich um die Zerstörung. Und ich glaube auch nicht, dass er mehr Damen als Herren attackiert hat. Er hat natürlich auch Frauen angegriffen, aber das gehörte für ihn dazu. Für ihn machte das keinen Unterschied, wer da jetzt in der ersten Reihe am nächsten greifbar ist. Und da wurde einfach hingeschlagen, ohne irgendwelche Skrupel zu haben. Und ich glaube, man kann Gigi Allin viel unterstellen, aber im Grunde ist das einfach so ein Herumschlagen in alle Richtungen, ohne da bestimmte Aggressionen gegenüber irgendwelchen Gesellschaftsschichten oder Geschlechtern zu haben, meiner Meinung. Bis auf seine Freunde und Freundinnen, denen hat er ja vor den Gigs gesagt, wo sie sich hinstellen sollen, damit sie nicht verletzt werden. Aber so, seine Feindbilder waren im Grunde alle greifbaren Menschen, ist mein Eindruck.
Eine weitere Frage geht vielleicht in eine ähnliche Richtung. Warum Merle Allin, der ältere Bruder von Gigi, der ihn am Bass zusammen mit den Murder Junkies begleitet hat, warum der auf die Idee kam, mit einem Hitlerbart rumzurennen?
Ich glaube, das ist so eine bequeme Art der Provokation, wo man kein Risiko eingeht. Er hat sich das wachsen lassen und hat dadurch seine Schockwirkung, ohne dass er irgendein Risiko in Wirklichkeit eingehen muss. Der ist ja eher so ein bequemer Typ, der seinem kleinen Bruder Gigi das Risiko hat tragen lassen, aber das war halt so ein kleiner Nebeneffekt und der hat natürlich bis heute seine Wirkung getan. Also, ob man das jetzt gut oder nicht findet, die Frage stellt sich da gar nicht wirklich, sondern ja, ein anderer Allin-Bruder halt.
Ich würde gern auf das Verhältnis des Publikums zu Gigi Allin zu sprechen kommen. Das scheint mir eine sehr seltsame Mischung zu sein. Auf der einen Seite eine gewisse Faszination. Die Leute sind ja massenweise zu diesen Konzerten gerannt. Aber auf der anderen Seite eine Art Furcht oder Abscheu. Auf Videos von Konzerten von Gigi Allin ist zu sehen, wie die Leute zurückweichen, wenn sich Allin ihnen nähert. Und nicht zuletzt gibt es eine Art Vergötterung von Gigi Allin. Wie würdest du dieses Verhältnis zum Publikum zu Gigi Allin beschreiben?
Sehr paradox, auf jeden Fall. Also ich finde, da sind Leute gekommen, also Massen, ja schon in jeder Stadt, aber so meistens waren es 20 bis 150 Leute, so wahrscheinlich 80 bei den meisten. Also Riesenshows waren es in dem Sinn nicht. Ich finde auch, in einer großen Konzerthalle oder auf einem großen Festival wäre seine Effektivität total verloren gegangen. Da wäre es eine peinliche Show gewesen, wo die Leute nur gelacht über ihn hätten. Aber im kleinen Rahmen ließ sich das machen und das Publikum gab wirklich so einen Teil der Menschenrechte ab, wenn sie da hineingegangen sind. Die ließen da Sachen mit sich machen, die anderswo absolut unmöglich gewesen wären. Und einige seiner Freunde, die ihn wirklich so als Menschen geschätzt haben, auch abseits der Bühne, wie Jerry Kane Rossi und Chicken John Rinaldi, die haben ihm auch gesagt, er soll sich doch auf seine Musik konzentrieren und nicht sich auf der Bühne für diese Idioten vernichten. Das hat er aber nicht gemacht und eben die haben die Konzerte boykottiert und haben gesagt, sie wollen nicht sehen, wie da irgendwelche Leute, die er gar nicht kennt, ihn dazu drängen, sich endlich umzubringen. Weil die haben schon etwas ganz anderes in Gigi Allin gesehen. Man kann sich es vielleicht schwer vorstellen, aber einen freundlichen Menschen mit musikalischem Talent, mit dem man eigentlich irgendwie zusammenarbeiten möchte und den man wieder aufs andere Gleis bringen möchte, damit er weiterlebt und weiter sein Zeug macht, ohne sich da sinnlos zugrunde zu richten.
Du hast das Publikum von Gigi Allin als im Grunde sehr dumm bezeichnet. Kannst du das explizieren?
Ist vielleicht ein bisschen sehr allgemein gesagt. Ich war ja da nicht in Amerika, da ist er 93 gestorben. Ich wäre wahrscheinlich auch, wenn es möglich gewesen wäre, auf seine Show gegangen. Aber natürlich kann man nicht sagen, dass die alle dumm waren. Martin Büster hat einmal von Brillenpunks geschrieben, die hauptsächlich hingegangen sind. Das finde ich auch nicht. Wahrscheinlich gab es die und die Leute, aber man sieht halt immer, wie er da verarscht wird von den Leuten, angespuckt aus der Ferne und dass sie Sachen auf ihn werfen. Aber dann wirklich mit ihm anlegen wollte sich niemand. Das war eher so ein Schauen von hinten, okay, mach das nicht. Aber im Grunde, ich glaube, dass es so war, dass viele Leute Gigi Allin auf jeden Fall einmal sehen wollten. Und die, die dann seine Freunde geworden sind, die haben es bei dem einen Mal belassen und haben dann versucht, ihn von der Bühne im Grunde wegzubringen oder dass er sich mehr auf seine Country-Musik oder so spezialisiert. Aber die wollten ihn da nicht dahinscheiden sehen für Leute, die er einmal im Leben sieht und die meinen, er schulde ihnen den Selbstmord.
Nicht nur das Verhältnis des Publikums zu Gigi Allin ist im Grunde sehr seltsam. Auch sein nächstes Umfeld scheint eine seltsame Beziehung zu ihm gehabt zu haben. Den Eindruck bekommt man etwa, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Freunde von Gigi Allin sogar aus seiner Beerdigung eine Performance gemacht haben. und sie haben das ganze Prozedere mit Videokameras filmen lassen. Es scheint so, als ob sich der Voyeurismus bis nach seinem Tod fortsetzt.
Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich lebt das Mysterium auch deswegen weiter, weil er sein Selbstmordversprechen nicht eingelöst hat. Und im Grunde finde ich das auch okay, dass die aus seinem Begräbnis wieder eine Show gemacht haben. Ich glaube, das war in dessen Sinne, dass sie ihm eine Flasche Schnaps in den Sarg gegeben haben und nicht so getan haben, als wäre er ein christliches Mitglied der Gesellschaft gewesen, sondern ihn so behandelten, als was er sich selber irgendwie inszeniert als ein Tier, ein Stück Scheiße, ein Arschloch, das er sein wollte.
Was kommt nach J.G. Allen? Oder um die Frage zu konkretisieren, früher hat sich einer auf der Bühne die Seele aus dem Leib geschrien, geschissen und geblutet. Und das scheint etwas bedeutet zu haben. Heute schreibt man nur noch über solche Phänomene. Nun ist das, was J.G. Allen gemacht hat, ja vielleicht auch nicht unbedingt nachahmenswert. Aber es scheint so, als ob die Zeiten vorbei sind, in denen man ohne weiteres Grenzen überschreiten oder verschieben kann. Anything goes in der Postmoderne. Also, was kommt nach J.G. Allen?
Ich meine, das J.G. Allen-Versprechen einzulösen, wäre ja sau einfach. Das Absurde ist, dass es ja jetzt mittlerweile leider fast täglich passiert, dass sich Leute in die Luft jagen, aber nicht um Regeln zu brechen oder zur Erweiterung und Grenzüberschreitung, sondern als brutales Mittel der Zensur und nicht der Bereicherung, sondern der Einschränkung der Gesellschaft. Also da gibt es zum einen das, und ich glaube, dass niemand dieses Versprechen von J.G. Allen, das Versprechen von vorgestern, heute einlesen muss, um zu beweisen, dass es möglich ist. Ich glaube, dass sich nach ihm alles ein bisschen zerfranst hat. Es war dann Amerika, die USA sind ja nie, dass die einen Angriff im eigenen Land hatten, ist ja auch nie passiert, bis dann 9/11 kam, und dann war es auf einmal auch nicht mehr so cool, irgendwie die Vernichtung auf der Bühne zu zelebrieren, sondern da haben sie mal gesehen, wow, da geht es auch um reale Effekte. Es ist dann immer mehr Humor, Vieldeutigkeiten, Ironie in diese Performance-Geschichte gezogen worden, und ich glaube, dass es da auch wieder sehr interessante Kreuzungen und Entwicklungen gegeben hat, aber diese plumpe Weiterführung von Gigi, die hat keinen Sinn, die würde keinen Sinn ergeben, das hat er im Grunde selbst bewiesen, am Scheitern an sich selbst.